Ja, unser Jahresmotto, so langsam dürfte sich's rumgesprochen haben, ist ja Liebe hoch 4. Und letzte Woche ging es um dieses grundlegende Gebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in diesem Gebot, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, da ist alles zusammengefasst, um was es beim christlichen Glauben geht. Damit ist eigentlich alles gesagt. Jetzt kann man sich fragen, Mensch, wenn damit alles gesagt ist, warum dann damit ein ganzes Jahr zu bringen? Das Ding ist, damit ich jemand besser lieben kann, muss ich ihn besser kennen. Wenn ich meine Frau besser lieben lernen möchte, muss ich wissen, wie ist die denn? Was mag sie? Was mag sie überhaupt nicht? Worunter leidet sie? Je besser ich jemanden kennenlerne, umso besser kann ich jemanden lieben. Kann ihm die Dinge tun, wo er merkt oder wo sie merkt, wow, der liebt mich wirklich. Ja, wenn ich wüsste, dass meine Frau auf Diamanten steht, könnte ich das ja, aber ich kenne sie noch nicht so gut. Aber so, genau, genauso wie das mit unserem Nächsten, mit unserem Partner und so weiter ist, genauso ist es auch mit Gott. Damit wir ihn besser lieben können, müssen wir ihn besser kennenlernen. Wir starten heute mit einem Wesenszug von Gott, der fällt einem vielleicht nicht so als allerersten ein. Wenn man drüber nachdenkt, wer und wie ist eigentlich Gott. Normalerweise denkt man vermutlich so an Liebe, an Güte. Und das alles richtig, ganz zentrale Eigenschaften. Heute geht's um eine andere Eigenschaft. Heute geht's um Gott als Richter, der gerecht ist. Da sinkt so der Wohlfühlfaktor merklich im Raum. Das Ding ist, das ist aber so. Gott tritt in der Bibel immer wieder als Richter in Erscheinung. Wird auch ganz dezidiert Richter genannt. Zum Beispiel in 1. Mose 18, Vers 25. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Oder auch im Neuen Testament, in Hebräer 12, 23. Da wird Gott als Richter über alle bezeichnet. Er ist der Richter über alle. Würde es mal interessieren, wie es euch jetzt geht, wenn ihr denkt, oh, heute geht's um den Richter Gott. Kommen da so leicht negative Assoziationen bei euch hoch, negative Gefühle? Ich kann es verstehen. Wenn ich dran denke, dass Gott mich und meine Taten eines Tages richten wird, dann kann mir schon mal anders werden. Weil ich genau weiß, wo ich nicht gut, wo ich nicht gerecht gehandelt habe. Interessant ist, im biblischen Kontext, da wird der Richter Gott eigentlich immer oder meistens positiv gesehen. Vor allem dann, wenn es um seinen Charakter geht, wo betont wird, dass er als Richter absolut gerecht und unbestechlich ist. Und diese Eigenschaft, die wird oft deswegen als positiv dargestellt, weil diese Message, Gott ist ein Richter, die ist in der Mehrzahl der Fälle an Unterdrückte und Arme gerichtet. Und wenn diese Menschen, die unterdrückt sind, die arm dran sind, wenn die von einem gerechten Gott hören, der das Unrecht, das ihnen angetan wird, der das wieder gerade rückt, dann ist es logisch, positiv. Gerade in den Psalmen, da wird Gott in seiner Richterfunktion oft buchstäblich herbeigesehnt, herbeigeschrien, Richter, komm und spreche jetzt Recht. Ja, es gibt auch die negativen Stellen, an denen Gott mit Gericht droht. Diese Drohungen, die richten sich in der Mehrzahl der Fälle an die Mächtigen. Die, die ihre eigene Macht zu ihrem eigenen Zweck missbrauchen. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir heute darauf hören. Weil wir sind die Mächtigen heute. Von daher, wenn wir über Gericht und Gerechtigkeit reden, ist es nicht ganz unnormal, dass uns erstmal so ein bisschen mulmig vielleicht wird, weil dieses Thema uns ganz persönlich angeht. Aber das ist nur eine erste Reaktion. Wenn wir nämlich dieses große Bild in den Blick nehmen, wirklich verstehen, was es heißt, dass wir einen gerechten Gott haben, dann wird es dazu führen, dass wir ihn mehr lieben. Denn ein Gott, der Gerechtigkeit liebt, der Unrecht hasst, der ist liebenswürdig. Wäre Gott so nicht, dann wäre er nicht liebenswürdig. Eine ganz zentrale Stelle, an der deutlich wird, dass Gott gerecht ist, dass er Unrecht hasst, ist eigentlich die zentralste Stelle für den jüdischen Glauben. Das ist die zentralste Stelle, die Exodus-Tradition. 2. Mose, Vers 3, die Berufung von Mose. Ich lese uns mal 10 Verse. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus: Mose, Mose! Hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Und der Herr sagte zu ihm: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihre Schreie gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Das ist der zentrale Text im jüdischen Verständnis. Wenn alles von der jüdischen Bibel wegfallen sollte, nur noch ein Text übrig bleiben, die meisten Juden würden sich für diesen Text entscheiden. Weil das ist das Zentrum. Hier erweist sich Gott als Befreier. Diese Geschichte, in der Mose berufen wird, das Volk Israel, was als Sklaven in Ägypten lebt, gefangen gehalten wird und erdrückt wird, die zu befreien. Und Gott offenbart sich hier Mose aus diesem Dornbusch raus. Und da ist dieser Dornbusch, der brennt, und Gott zieht damit die Aufmerksamkeit von Mose auf sich. Und als er die hat, die Aufmerksamkeit, da stellt sich Gott vor und sagt: Ich bin der Gott deiner Vorfahren. Und dann geht er in die Vollen und sagt, was er eigentlich mit dieser ganzen, warum er diesen ganzen Feuertrick überhaupt gemacht hat. Und er sagt, Achtung, Vers 7, mein Volk leidet. Das ist mir nicht verborgen geblieben. Ich höre ihre Schreie. Die werden unterdrückt. Hör mal hin, ich kann ihr Schreien hören. Das dringt zu mir durch. Ich habe gesehen, ich sehe mit meinen Augen, wie sie unterdrückt und klein gehalten werden. Ich weiß, wie sie leiden. Die sind nicht frei. Sie werden gezwungen, Dinge zu tun, die sie sonst in der Form nie tun würden. Ich, der allmächtige Gott, ich weiß das. Ich habe es gesehen, ich habe es gehört. Und jetzt bin ich gekommen, um sie zu befreien und sie in eine gute Zukunft zu führen. Klingt gut, ne? Eine gute Nachricht für ein unterdrücktes Volk. Gerechtigkeit soll kommen. Es kommt aber noch besser, finde ich. Denn Gerechtigkeit und Freiheit zu bringen, das ist nicht nur ein Punkt von vielen auf Gottes Agenda, sondern das ist sein Charakter. Das ist Gott. Denn Gott verknüpft in diesem Text die Rettung aus Sklaverei mit seiner eigenen Identität. Nach dieser Berufung, als Gott Mose im Dornbusch begegnet, da fragt Mose ihn: Sag mal, wenn ich jetzt zu den Israeliten komme, was für einen Namen soll ich denn sagen? Wer bist du denn? Wie heißt du denn? Wie soll ich dich denn den Israeliten vorstellen? Was ist deine Identität? Und da antwortet Gott für unsere Ohren erstmal schwammig hier, Vers 14, ich bin, der ich bin. So stellt sich Gott vor, das ist mein Name, ich bin, der ich bin. Wir können es auch übersetzen mit, ich werde sein, der ich sein werde. Ist jetzt nicht gerade der konkretste Name, bisschen vage, so erscheint es auf den ersten Blick, aber das ist es nicht, wenn man in den Kontext schaut. Ich werde sein, der ich sein werde, sagt Gott, ist sein Name. Und das heißt ungefähr so viel wie, an meinem Handeln werdet ihr mich erkennen. So stellt sich Gott hier vor. Er sagt, das ist der Name, mit dem mein Volk was anfangen kann. Interessant ist ja, als Gott sich Mose vorstellt, da sagt er aus dem Dornbusch raus, ich bin der Gott der Vorfahren. Und es reicht Mose, weil Mose nicht in Gefangenschaft lebt. Aber Mose weiß selber, das Volk, das in Gefangenschaft lebt, denen reicht es nicht, nur wenn ich nur komme und sage, ja, der Gott der Vorväter, der Vorfahren schickt mich. Weil der Gott der Vorfahren, der hat die bis jetzt echt enttäuscht. Der hat die seit einer Weile gefühlt im Stich gelassen. Die alten Geschichten, ja, früher, die nützen denen gerade nichts. Sie brauchen einen Gott, der handelt. Und Gott macht ganz unmissverständlich klar, wie er handeln möchte. Er rahmt nämlich seinen Namen in Gerechtigkeit ein. In Vers 7 sagt er, ich habe gesehen, ich habe gehört, ich weiß, wie sehr mein Volk leidet. Und dann bringt er seinen Namen, ich bin der, ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin der handelnde Gott. Und direkt danach geht's weiter, dass er sagt, richte ihnen aus, ich habe euch nicht vergessen und ich habe gesehen, was man euch in Ägypten antut. Darum verspreche ich, dass ich eurem Elend ein Ende mache. Ich werde euch aus Ägypten herausführen. Man nennt das, wenn Gott hier seinen Namen nennt, ist ich bin, der ich bin, das ist seine Selbstoffenbarung. Und Gott verschränkt seine Selbstoffenbarung. Er verschränkt sich selbst aufs Engste mit der Befreiung seines Volkes. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, dann siehst du ihn hier. Gott ist ein Befreier. Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt und Unrecht hasst. Gerechtigkeit zu schaffen, das ist sein Wesen, das ist seine Identität. Ich kann Gott nicht ernsthaft lieben, ohne seinen Gerechtigkeitssinn zu lieben. Gott ist gleich Gerechtigkeit. Gott will Gerechtigkeit. Ab und zu kann ich Gedanken lesen. Also nicht wirklich, aber jetzt gerade. Ich glaube ehrlich gesagt, ich sehe bei ein paar Leuten von euch, die sagt, naja, ja, das ist Gott nicht unwichtig, aber es gibt doch schon noch wichtigere Dinge, als sich irgendwie für Gerechtigkeit einzusetzen. Als Christen ist doch erstmal unsere Pflicht, irgendwie Gemeinde aufzubauen, uns zu stärken, Gott anzubeten, reifer werden als Christ, was auch immer. Wer denkt, Hunger ist auch was ganz Entscheidendes. Übrigens, die Millenniumsziele, von der Karin gesprochen hat, dass extreme Armut und Hunger reduziert werden sollten bis 2015. Das ist geschafft worden. Im Jahr 2000, halbiert. Im Jahr 2000 gab es 1,6 Milliarden Menschen, die in extremer Armut, und letztes Jahr waren es noch 900 Millionen. Und die Hoffnung ist, dass man es Ende dieses Jahres auf 800 Millionen hat. So, egal. Kleiner Exkurs. Hunger, extreme Armut geht nicht. Muss man was gegen tun. Wo waren wir? So, genau. Vielleicht denken manche, als Christen ist es unsere Pflicht, irgendwie Gemeinde zu bauen und reifer zu werden und mehr Schwarzbrot zu konsumieren. Jetzt sind wir schon wieder beim Essen. Mehr Schwarzbrot zu konsumieren. Wer denkt so? Traut sich jetzt niemand. Ah, doch einer. Zwei. Gut, die Mutigen. Ich frage nachher nochmal. Ich möchte euch eine Stelle aus meinem Lieblingspropheten vorlesen. Wisst ihr, welches mein Lieblingsprophet ist? Amos, genau. Da dachten nämlich die Israeliten, die dachten genauso, Gottesdienst, Gemeinde, das ist doch das Wichtige. Und dann redet Gott in Amos 5 und sagt, ich hasse und verachte eure religiösen Feste und ich kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Habt ihr das schon mal gelesen? Steht so in der Bibel, habe ich nicht verändert. Gott sagt, eure Gottesdienste, hört auf mit diesem frommen Zeug. Mag ich nicht mehr. Lobpreis ist Lärm in meinen Ohren. Und euer Opfer, das, was ihr mir so anbietet, das kann mir gestohlen bleiben. Komisch, oder? Warum? Warum ist Gott hier so krass? Ganz nebenbei, fällt euch auf als Pastor Freudlein, dass das da nichts über die Predigt steht. warum ist Gott gegen diese Dinge? Warum sagt er, ich hasse das? Das zentrale Wort hier ist nicht, ich hasse eure Gottesdienste, euren Lobpreis. Beziehungsweise ist nicht der Hass, sondern das Zentrale ist das Wort euer. Euren speziellen Gottesdienst, der hier adressiert wird. Jetzt könnte man sich ja fragen, was war denn daran schlecht? Und das ist diese klassische Frage des Süßwarenherstellers. Gott, willst du Gottesdienste? Nein? Ich wette, der Abend kriegt das heute besser hin. Willst du Opfer? Nein. Willst du Lobpreis? Was willst du dann? Ja, genau. Nein. So. Gott sagt, ich hasse, ich will nicht, hört auf. Und dann kommt der nächste Vers, wo er sagt, was will ich stattdessen? Nächster Vers, Vers 24, bitte. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der nie austrocknet. Das Problem war nicht die Gottesdienste. Das Problem war nicht, dass der Lobpreis irgendwie schief war oder sowas, sondern dass was ganz anderes schief lief, dass die Menschen, die so fromm getan haben, zutiefst ungerecht waren. Es gibt Ausgrabungen von der alttestamentlichen Stadt Tirza und man hat in verschiedenen Schichten festgestellt, dass im 10. Jahrhundert vor Christus die Welt da wirklich noch einigermaßen in Ordnung war. Die Häuser in der Stadt, die waren alle einigermaßen gleich groß, hatten ungefähr die gleiche Ausstattung, Einrichtung. So, und dann wird Israel erfolgreich, das prosperiert, die Wirtschaft boomt und das Land kommt in so einen sozialen Umbruch hinein. Und 200 Jahre später, im 8. Jahrhundert, zu der Zeit, als Amos prophezeit, in der anderen Ausgrabungsschicht stellt man fest, die Häuser der Wohlhabenden, der Reichen, unterscheiden sich signifikant von denen der Armen. Im Bild gesprochen, es gibt Villen und es gibt Slums. Die Reichen wurden reich auf Kosten anderer. Und diese Ungerechtigkeit, die stinkt für Gott zum Himmel. Die kann er nicht ertragen. Das geht nicht zusammen mit dem Gottesdienst und dem Opfer und dem Lobpreis. Das passt nicht. Dass Ebenbilder Gottes, geliebte Menschen von ihm, wie Dreck behandelt werden. Dass sie hingerichtet werden, weil sie sich keinen guten Anwalt leisten können. Dass ihnen das Wenige, was sie zum Überleben brauchen, auch noch weggenommen wird. Das kann er nicht ertragen. Deswegen sagt er, ich hasse, ich verachte euer religiöses Getue. Echte Frömmigkeit sieht anders aus. Ich will Recht fließen sehen. Gerechtigkeit wie ein Fluss, der nie austrocknet. Jetzt sind wir 2800 Jahre nach Amos. Unsere Welt ist kein Deut besser geworden. Eher schlimmer. Millionen und Milliarden Menschen, die leiden, unvorstellbar. Und wir alle, du und ich, wir hängen damit drin. In unserer globalisierten Welt, da bin ich mit Schuld dran, dass Menschen in Textilfabriken ausgebeutet werden, weil Geiz ja so geil ist. In unserer globalisierten Welt, da bin ich mit Schuld daran, dass in Kamerun Menschen verhungern, ich persönlich, weil ich gerne Hähnchenfilet esse. Habt ihr euch schon mal gefragt, was mit dem Rest vom Hähnchen passiert? Wir essen alle Hähnchenfilet. Der Rest vom Hähnchen wird tiefgefroren nach Kamerun verschifft. Und dort so billig verkauft, dass die ortsansässigen Bauern mit diesen Preisen nicht mithalten können, die nichts mehr verdienen und die deswegen verhungern, weil ich gern Hähnchenfilet esse. In unserer globalisierten Welt bin ich Mitschuld daran, dass Menschen verdursten, weil große Konzerne, von denen ich Kunde bin, ihnen das Wasser buchstäblich abgraben. Und ich könnte diese Liste endlos fortsetzen. Mache ich jetzt nicht, dafür ist heute nicht die Zeit. Dienstag, bei diesem Konzertvortrag wird es da noch ein Stück weiter drum gehen. Was sagt Gott? Was ist Gottes Reaktion auf das, was hier in dieser Welt los ist? Ich bin überzeugt, dass seine Botschaft, diese Botschaft von Amos, dass die unverändert gilt. Ich glaube wirklich, dass Gott manchmal unser ganzes frommes, Entschuldigung, wenn ich das so sage, unser frommes Brimborium zuwider ist, weil wir den Blick für die Welt und die Mitmenschen verloren haben. Wir sind nämlich nicht wie Gott. Gott sieht das Leid. Gott hört die Schreie, der lässt die zu sich durchdringen. Gott weiß, wie sehr Menschen leiden, wie verzweifelt sie sind. Und Gott sagt, so sagt es bei Mose, ich bin gekommen, um sie zu retten. Und das klingt toll, dass Gott kommt, um zu retten. Aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wie er retten will. In Vers 8 sagt er, ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Und dann sagt er zu Mose, jetzt geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst es machen. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führen. Gott kommt, um zu retten, und er macht's durch uns. Und das ist was, das verstehe ich überhaupt nicht. Und da leide ich manchmal drunter. Mit meinem anderen Job bin ich ja genau in diesem Metier aktiv, wo so schwerste Menschenrechtsverletzungen gibt. Und ich verstehe nicht, warum Gott sagt, das Problem dieser Welt, die großen Probleme dieser Welt, die lege ich in eure Hand. Das Problem mit dem Hunger, macht ihr das bitte. Ich bin mit euch, aber ich übergebe es euch. Ich verstehe nicht, warum Gott uns das Problem überlässt, was ihm so wichtig ist mit den Menschen, die versklavt sind. Dass Gott sagt, befreit ihr sie, ich bin mit euch. Ich verstehe nicht, warum Gott uns die Verantwortung gibt, mit Flüchtlingen zu dienen, den Flüchtlingen zu dienen. Der könnte es viel besser ohne uns. Trotzdem macht es. Er gibt uns diese Verantwortung. Er sagt zu Mose, nun geh, denn ich sende dich. Und dann erwidert Mose, wer bin ich denn, dass ich was machen könnte? Und dann sagt Gott, ich bin mit dir. Das ist alles, was du brauchst. Ich bin mit dir. Aber du bist gefordert. Klar ist dabei, wir können das Unrecht nicht ganz besiegen. Wir werden es nicht schaffen, alle Dinge gut zu machen. Das wird erst eines Tages geschehen, wenn Gott als gerechter Richter diese Welt richten wird. Wenn er allem Leid, aller Ungerechtigkeit, allem Unrecht ein Ende setzen wird. Für mich ist dieser Gedanke, der macht mir gar keine Angst, dass es einen Tag des Gerichts geben wird. Weil ich zum einen weiß, ich bin durch Christus, dadurch, dass er für mich gestorben ist, ich bin ein Begnadigter. Ich habe keine Angst vor diesem Tag, sondern im Gegenteil, ich freue mich darauf, weil Gott Gerechtigkeit bringen wird. Und diese ganzen Dinge, unter denen unsere Welt, die Schöpfung, die Menschen leiden und ächzen und seufzen, all die Unrechtsstrukturen, die Unterdrückung, der Missbrauch, der heute geschieht, der wird dann aufhören. Und Gott wird die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Das wird ein Tag werden, das wird ein Freudenfest werden für all die, die unter Unrecht leiden, weil ihnen dann final Gerechtigkeit widerfährt. Und bis dahin, bis Gott das endgültig macht, sind wir gefragt, Gerechtigkeit umzusetzen. Und jetzt noch zum Schluss die Frage, was heißt das ganz konkret, einen Gott zu lieben, der gerecht ist, ihn hoch vier zu lieben? Bevor ich hier gleich noch vier Punkte sage, will ich dir sagen, wenn du unter Unrecht leidest, wenn du gerade dich in so einer Situation fühlst, dass du sagst, ich werde gerade, wo auch immer, zu Hause, im Arbeitsplatz, wo auch immer, da geschieht mir Unrecht. Ich bin gerade einer dieser Unterdrückten, der Rettung braucht. Ich glaube, dann wird es dir leicht fallen, diesen Gott zu lieben, der sagt, und ich werde Gerechtigkeit auch für dich schaffen. Und du musst sonst gar nichts tun. Lieb einfach diesen Gott. Aber für uns anderen, die wir vielleicht gerade nicht unter großem persönlichen Unrecht leiden, ein paar Ideen zum Schluss. Einen gerechten Gott von Herzen zu lieben, was heißt das? Jesus sagt mal, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wie du dein Geld einsetzt, daran zeigt sich dein Herz. Und einen gerechten Gott von ganzem Herzen lieben könnte für dich heißen, muss es nicht, aber könnte für dich heißen, mehr darauf zu achten, dass das, was du mit deinem Geld machst, das, was du kaufst oder tust, dass das gerechte Strukturen unterstützt. Ich finde es super, dass wir in der Gemeinde jetzt fairen Kaffee haben. Ja, Lebensmittel, faire Kleider haben wir gerade schon von gehört. Einen gerechten Gott von ganzer Seele zu lieben, könnte bedeuten, die Seligpreisung von Jesus zu eigen zu machen. Er sagt, selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die sich nach Gerechtigkeit verzehren, denn sie sollen satt werden. Gerechtigkeit herbeizusehnen von ganzer Seele, sie herbeizubeten. Wenn ihr da Ideen braucht, wie das gehen kann, hinten auf diesem Infotisch liegt dieses Gebetsheft aus, da gibt es konkrete Ideen, wie man für Gerechtigkeit beten kann. Das dritte, einen gerechten Gott von ganzem Verstand zu lieben. Ich glaube, da geht es erstmal darum, dass wir uns informieren, dass wir mehr darüber erfahren, warum ist diese Welt so ungerecht? Und was können wir als Heidelberger effektiv dagegen tun? Und da ist der erste Schritt, informieren. Kommt am Dienstag wieder, geht hinten auf die Micha-Leute zu. Es gibt diese Micha-Gruppe, es gibt noch eine ganze Menge andere Gruppen in Heidelberg, die sich auch diesem Thema annehmen. Information könnte bedeuten, ich informiere mich, ich lasse das an mich ran, wofür Gott brennt. So liebe ich diesen Gott, diesen gerechten Gott mit meinem ganzen Verstand. Und als letztes, einen gerechten Gott mit aller Kraft zu lieben, das könnte bedeuten, dass wir wirklich anfangen, uns einzusetzen für die sich sonst niemand einsetzt. Dass wir unsere Stimme erheben gegen all die, die laut bei Pegida schreien. Dass wir denen die Stirn bieten, die sich Flüchtlingen in den Weg stellen. Vor allem dann, wenn sie es im Namen Gottes tun. Wer ist der Gott, den wir laut Jesus lieben sollen? Das ist ein gerechter Gott. Und ja, vielleicht macht es manchmal ein komisches Gefühl auf den ersten Blick. Aber wenn wir aufs Ganze schauen, wenn wir die ganze Welt in den Blick nehmen, dann ist nur ein Gott liebenswert, wenn er gerecht ist. Wenn er garantiert, dass am Ende der Tage, dass es wirklich Gerechtigkeit gibt, dass die, die Unrecht tun, nicht einfach so davonkommen. Nur ein gerechter Gott ist liebenswert. Ein Gott, der garantiert, dass am Ende des Tages Gerechtigkeit geschieht. Für dich persönlich, da wo dir Unrecht geschieht, sei es im Kleinen oder im Großen, aber auch für Menschen, die auf dieser Welt so massiv unter Unrecht leiden, dass sie ihr Leben dabei verlieren. Ich bin auf diesen gerechten Gott gestoßen, wie Mose auf diesen Dornbusch, der gebrannt hat. Bei Mose war das ja so, der Dornbusch, der hat gebrannt, der war am Brennen. Schon, wir wissen nicht, wie lange der schon gebrannt hat. Und irgendwann merkt Mose, hoppla, der brennt und brennt und brennt. Irgendwas ist da komisch. Mose hätte an diesem brennenden Dornbusch einfach vorbeigehen können. In der Wüste brennt ständig mal ein Dornbusch. Der hätte das gar nicht bemerken können, wofür Gott brennt. Wofür sein Herz brennt. Genauso ist es mit uns. Ich bin überzeugt, Gott brennt leidenschaftlich für Gerechtigkeit. Es gibt eine Gerechtigkeitsbibel, da sind über 3000 Stellen in der Bibel, wo deutlich wird, dass Gott Gerechtigkeit liebt. Lasst uns an seinem Brennen nicht vorbeigehen. Sonst verpassen wir nämlich was ganz Großes. Sonst verpassen wir nämlich Gott. Das ist meine Erfahrung der letzten Jahre, dass ich dort Gott am intensivsten erlebt habe. Wenn ich mich für Unterdrückte, wenn ich mich für Gerechtigkeit eingesetzt habe. Das sind die Momente, in denen ich gefühlt Gott am Allernächsten war. Und diese Erfahrung, ganz nah bei Gott als dem Gerechten zu sein, die wünsche ich uns allen. Gott segne uns. Amen.